Es ist eine Technik, die ein Vermögen schafft, ein Reichtum, das alle bisher vorgestellten Dimensionen der Ungleichheit übertrifft. Eine massive Gewichts- und Schwerkraftverlagerung innerhalb der Gesellschaft. Die Alternative ist natürlich, dass sich diese Spekulation nicht auszahlt und dann haben wir es mit einer Finanzkrise zu tun.
Märkte, Mächte, Emissionen. Zur Lage der Welt mit Adam Tooze.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Märkte, Mächte, Emissionen mit Adam Tooze. Mein Name ist Sarah Ribbert.
Und ich bin Jörg Haas.
Unser heutiges Thema, das ist der KI-Boom an den Finanzmärkten. Uns interessieren besonders die Risiken, die damit verbunden sich bei der Wirtschaft, Klimaschutz, Demokratie, aber auch Verteilungsgerechtigkeit zeigen. Es ist erst 4,5 Jahre her, dass OpenAI mit dem Sprachmodell ChatGPT an die Öffentlichkeit ging und seitdem hat KI stark unser Leben beeinflusst. Das sehen wir auch an der Weltwirtschaft, wo es einen regelrechten KI-Boom gibt. Die Kurse der großen Tech-Firmen steigen in schwindelerregende Höhen. Die Magnificent Seven, wie sie genannt werden, das sind Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla und Nvidia, die machen im großen US-Aktienindex S&P 500 zeitweise bis zu 40% des gesamten Aktienwertes aus. Doch so schnell wie es da hochgeht, geht es an anderer Stelle auch runter. Im Juni verloren diese 7 Firmen fast 3 Billionen US-Dollar an Marktwert. Seitdem ging es wieder etwas hoch, es gab jetzt wieder eine leichte Steigerung, aber man sieht auf jeden Fall, der Markt ist sichtlich nervös.
Am 12. Juni ging SpaceX an die Börse, Elon Musks Weltraum-Tech-Firma. Sie schoss in den ersten Tagen kurz auf einen Börsenwert von 2,85 Billionen US-Dollar. Elon Musk machte das zum ersten Dollar-Billionär der Welt. Neue Börsengänge von OpenAI und Anthropic sind ebenfalls geplant mit jeweils über 1 Billion Dollar an Börsenbewertung. Hinzu kommen gigantische Kreditaufnahmen von KI-Firmen für den Bau von Rechenzentren. All das sind wirklich schwindelerregende Zahlen. Ist das eine Blase, wie sie die Finanzgeschichte von jeher kennt? Worauf wetten eigentlich die Finanzmärkte hier? Und welche Umverteilung findet damit statt? Und was passiert eigentlich, wenn die Blase platzt? All das diskutieren wir wie immer mit Adam Tooze, Wirtschaftshistoriker und Professor an der Columbia-Universität in New York. Adam, du bist uns heute zu später Stunde aus Singapur zugeschaltet. Hallo und schön, dass du trotzdem dabei bist.
Hallo.
Adam, wir haben jetzt gerade schon gehört, beim KI-Boom geht es um riesige Zahlen. Nicht selten ist da die Rede von 1 Billion, das sind 1.000 Milliarden. Und diese Entwicklung der KI als Phänomen an den Kapitalmärkten, ist das etwas, was wir historisch schon mal gesehen haben? Gibt es dafür Vergleichsmaßstäbe? Und kann man sagen, dass es deshalb eigentlich alles halb so schlimm?
Ja und nein. Historische Booms im amerikanischen Kapitalismus sind ungleichgewichtig. Das ist normal. Das war beim ersten Tech-Boom der späten 90er Jahre der Fall, beim berüchtigten Dotcom-Boom, also die ersten Internetfirmen. Wenn man weiter zurückgeht in die Zwischenkriegszeit, gab es in Amerika schon den allerersten Elektronik-Boom. Damals ging es, ob man es glaubt oder nicht, damals ging es um Radios. Und wirklich vergleichbare Ausmaße mit dem gegenwärtigen Boom hatte es in dem 19. Jahrhundert in der Gründerzeit gewisserweise Amerikas spätes 19. Jahrhundert, wo wir eine ähnliche Konzentration hatten von Aktienwerten. So, der amerikanische Aktienmarkt, weil er so riesig ist, ist nicht besonders konzentriert. Also es gibt die meisten Aktienmärkte der Welt, werden mehr durch wenige Werte dominiert. Aber für den amerikanischen Markt ist das schon außergewöhnlicher Zustand, in dem wir uns befinden, in dieser Konzentration. Die gegenwärtige Situation ist extrem, auch in dem Sinne, dass die Bewertungen sehr hoch sind. Dabei geht es den Aktienpreis selbst, aber natürlich auch im Verhältnis zu den vorausgesetzten Einkünften. Und auch die fallen aus dem Rahmen, sodass sich daraus gewisserweise so eine doppelte Überbewertung ergibt. Und getragen wird das alles von einem Sektor. Also Sarah, du hast die Mag 7 erwähnt. Das ist eine größere Gruppe, da ist auch Tesla mit eingerechnet und Apple. Apple ist, hat sich wirklich verabschiedet aus dem KI-Rennen bisher. Vor allem wird die Blase im Moment oder das Aufblähen der Werte von den Chips, also von Nvidia getragen und anderen Mikrochip-Firmen in Amerika selbst, also Micron ist da ganz wichtig, aber auch weltweit, also TSMC in Taiwan, aber auch Samsung zum Beispiel in Korea, haben riesige Umsatzzahlen geschrieben. Und das ist unter anderem bezeichnend für die gegenwärtige Lage. Da, warum wetten die Leute so hoch auf Chips? Unter anderem, weil sie über die voraussichtlichen Einkünfte der KI-Firmen selbst, da herrscht eine gewisse Unsicherheit. Aber worüber wir uns einig sind, ist, dass der letztendliche Engpass bei den Chips liegen wird, also bei der Hardware. Und daraus ergibt sich diese Gewichtsverlagerung innerhalb dieses Tech-Booms. Was wir aber über Chips wissen, ist, dass es ein hochgradig zyklischer Sektor ist. Also es ist der klassische Schweinezyklus, wo gewisserweise nach hinten die Kapazität ausgebaut wird. Und das Risiko wird sein, und die Frage wird sein, inwieweit lassen sich diese extremen Bewertungen der Chip-Produzenten halten. Aber das ist insgesamt, wenn man das zusammensetzt, schon ein dramatisches Bild, ja.
Es wird ja schon seit längerem befürchtet, dass die enorm hohen Börsenbewertungen durch übertriebene Zukunftserwartungen, aber nicht durch belastbare Geschäftsmodelle abgedeckt seien. Und das hieße, dass die extrem hohen Börsenwerte entweder in der Zukunft enttäuscht werden, also Leute ihr Geld dann so verlieren, wenn sie eben nicht durch entsprechende Profite belohnt werden, oder diese überaus hoch bewerteten Firmen müssten in der Zukunft sehr hohe Gewinne aus anderen Teilen der Wirtschaft abziehen, um ihre Börsenbewertung zu rechtfertigen. Wie schätzt du das ein?
Ja, das ist mittlerweile wirklich ein extremer Streitpunkt. Da kommen 3 oder 4 Faktoren zusammen in dieser Frage. Das eine ist, inwieweit können die KI-Firmen überhaupt ihre Dienstleistungen so in den Markt bringen, dass sie die extremen Investitionen, die im Moment getätigt werden, zwischen 700 und 800 Milliarden Dollar im Jahr, also richtig riesige Beträge, was die KI-Firmen verdienen, ist im Verhältnis dazu relativ bescheiden. Also im ersten Quartal, glaube ich, dieses Jahres haben sie 25 Milliarden geschafft. Das sind 100 Milliarden übers Jahr gerechnet. Das ist an sich, also stellt sich da wirklich die Frage, ob das die Bewertung, ob sie das wirklich begründen. Und darüber hinaus kommt dann natürlich die Frage, also das wirklich große Geschäft, das sind nicht Privatkunden wie wir jetzt, sondern das sind andere Firmen, die die Dienstleistung bei den KI-Firmen einkaufen. Und da meldet sich bereits Widerstand. Also es gab ja jetzt einen berüchtigten Interview mit Karp von Palantir, der meinte, also keine Firma bei rechtem Verstand wird ihre gesamten Datengrundlage an die KI-Firmen übergeben. Also da machen sich schon Verteilungskämpfe, ganz knallharte Verteilungskämpfe innerhalb des unternehmerischen Sektors bemerkbar. Dazu kommt dann buchhalterisch die Frage, okay, sagen wir mal, man baut sich ein Rechenzentrum mit brandneuen Chips von Nvidia im Moment zu so extremen Preisen eingekauft. Wie lange hält so eine Datenfabrik? Also wie lange kann man diese im Moment hochmodernen Chips betreiben? Die Konvention bei der Buchhaltung in diesem Bereich ist eine Bewertung über 6 Jahre. Und die Frage ist, inwieweit da nicht noch viel schneller abgeschrieben werden muss. Also das ist für diese Investition, diese Veraltung, also wie schnell diese Chips veralten, ist eine ganz zentrale Frage. Und darüber hinaus stellt sich auch die Frage, okay, reichen die amerikanischen Märkte, um diese Bewertung zu rechtfertigen? Und die einfache Antwort ist, der amerikanische Markt reicht nicht. Das heißt also, ist die zukünftige Entwicklung, dass Amerika gewisserweise das Rechenzentrum der nicht-chinesischen Welt wird. Und das würde dann implizieren, dass der KI-Bereich für die amerikanische Wirtschaft zu einem riesigen Dienstleistungsexporteur wird. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie bezahlen andere Wirtschaften für diese Dienstleistungen aus Amerika? Also nun fährt Amerika im Moment ein riesen Außenhandelsdefizit. Das heißt, es gibt viele Leute, die Dollars verdienen. Aber die Größe dieser Investition prognostiziert Handelsflüsse und Dienstleistungsflüsse, die wirklich makroökonomische Ausmaße haben. Also das wird sich wirklich auf volkswirtschaftlicher Ebene spürbar, messbar machen. Und sowas in dieser Form haben wir in der westlichen Welt, ja, vielleicht seit dem Fracking-Boom, das Shale-Boom der 10er Jahre nicht gesehen.
Aber das heißt, dann letzten Endes geht es auch wieder zurück auf die Rolle, die dann die US-Wirtschaft für die Weltwirtschaft spielt.
Weil das ist die These der KI-Firmen. Ich meine, man kann das ja bleiben lassen, aber die These der KI-Firmen ist, Leute, wir werden eine Schlüsselstelle, eine Schnittstelle der gesamten Weltwirtschaft sein. Und das berechtigt diese Bewertung. Aber im Grunde nur das. Also nur unter der Bedingung, dass Amerika tatsächlich zu dieser Schnittstelle der Datenverarbeitung werden kann, rechtfertigen sich diese Bewertungen. Und das impliziert natürlich, und das deutest du, glaube ich, an, Sarah, ich meine, das sind ja beängstigende Vorstellung über die Zentralisierung der Datenverarbeitung in Amerika. Das heißt, zugrunde liegend ist auch eine politische Ökonomie, eine gewisse Sicht auf internationale Beziehungen. Wenn man nicht mal davon ausgehen kann, dass ein Fußballspiel dass die Amerikaner nicht bei einem Fußballspiel in die Schiedsrichter eingreifen, warum würde man ihnen mit der gesamten Datenlast, dieser Datenmenge vertrauen? Das ist ja sehr mehr als zweifelhaft, glaube ich.
Also es ist eine Wette darauf, dass die gesamte Welt abhängig wird von Silicon Valley.
Ja, es ist eine neue Form der Abhängigkeit, die im Grunde in diesen Werten mit drinsteckt. Und das ist nicht die einzige waghalsige Rechnung, die da drinsteckt. Also es ist wirklich ein wahnwitziger Prozess im Moment.
Ja, vor allem, weil dann ja auch Silicon Valley eben nicht nur unabhängig ihre wirtschaftlichen Interessen vertreten, sondern ja auch anwandeln mit der Politik, damit sie dann die Rahmenbedingungen haben, um eben weiterhin ihren wirtschaftlichen Interessen folgen zu können. Das ist ja das Gefährliche, was wir gerade sehen, ne? Du hast jetzt gerade das FIFA-Beispiel eingebracht. Das ist ja nur ein Beispiel von vielen, was man jetzt anführen könnte. Und ja, ich finde, das ist ja das, was auch immer Angst macht.
Ja, im Grunde ein triviales Beispiel, aber bezeichnet für die Hemmungslosigkeit der amerikanischen Politik in der Durchsetzung der nationalen Interessen. Aber wir haben ja mit den neuen Anthropic-Modellen, also Mythos zum Beispiel, wirklich einfach knallharte Eingriffe des Pentagons gesehen. Und ich meine, das ist ja durchaus verständlich. Also das Radikale, also dieser Gedanke ist mir in Gesprächen jetzt in Beijing gekommen. Also das Unglaubliche ist ja, das Unfassbare ist, dass ja im Grunde hier Projekte betrieben werden, die Ausmaße des Manhattan-Projekts haben. Also wirklich und eine so ähnliche Bedeutung für die Zukunft von sicherheitspolitischen Fragen. Aber auf privater Basis, ohne eine voreilende Regulierung seitens des Staates, sondern nachhinkend, merkten die Leute im Pentagon, oh weia, also dieses Mythos-Ding, das ist ja gewisserweise der Schlüssel zu einer offensiven Cyberkriegsführung. Und das können wir nicht ohne weiteres jetzt einfach laufen lassen. Das heißt, wir müssen sofort nachhinein eingreifen. Und ich meine, das ist ja wirklich nur, wir sind ja nur am Anfang dieser Entwicklung. Diese Modelle werden ja mächtiger und mächtiger, die werden ja an sich selbst dann trainiert. Und ja, es ist eine nachhinkende, von der Regierung, also von der staatlichen Stelle in Amerika kommenden Regulierung im Grunde eines, man könnte sagen, atomaren Wettlaufs im Bereich der Datenverarbeitung. Was natürlich dann hoch unmittelbar auf den tatsächlichen atomaren Wettlauf zurückschlägt. Denn ich meine, letztendlich, wenn die Amerikaner jetzt Mythos als Waffe einsetzen, was wird sie interessieren? Es werden die atomaren Waffenprogramme der Russen und der Chinesen sein, die an allererster Stelle stehen. Und das ist ja wirklich eine, das hat ja was vollkommen Unfassbares. Wie kann es sein, dass wir in diese Situation hineingeschlittert sind?
Adam, du hast in deinem Newsletter Chartbook neulich eine Analyse der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, BITS, zitiert. Das ist für die Nichtfachleute vielleicht nicht so ein bekannter Name. Das ist die älteste internationale Finanzorganisation mit Sitz in Basel und ihre Mitglieder sind 63 Zentralbanken, also eine sehr konservative, seriöse Institution. Die hat jetzt Szenarien über die Wette der Finanzmärkte auf KI veröffentlicht. Was hat die eigentlich da modelliert und ja, was kommt dabei raus?
Haarsträubendes aus zwei verschiedenen Perspektiven. Das eine ist, dass sie nachbelegt haben, inwieweit dieser KI-Boom von der Finanzierung her gewisserweise Wellen schlägt, Verbindungen schafft, die möglicherweise zu einer Krise führen könnten. Und auf der anderen Seite haben sie auch belegt, worum es bei dieser Wette geht. Und auf beiden Seiten, es ist gewisserweise erschreckend. Also von der Finanzierung her ist es so, dass die KI-Firmen ja zunächst einfach aus ihren angehäuften, also die Plattformfirmen haben ja riesige Cashmittel einfach angehäuft gehabt. Die haben sie vorausgehabt und jetzt nehmen sie sich neue Finanzen, erstmal durch die Vergabe von Aktien. Musk ist ja nur der Anfang. Und das andere ist durch die Aufnahme von Schulden. Und sie haben 2025 über 300 Milliarden Schulden gemacht. Also richtig riesige Mengen an Schulden. Die Wertpapiere, die sie vergeben, also die Aktien und alles andere, steckt dann in den Vermögen der amerikanischen Haushalte, aber vor allem natürlich den oberen 1 oder 2%, die einen massiven, überproportionalen Anteil der Nachfrage in Amerika schaffen. Das heißt, wir haben eine Verkettung zwischen einer zunehmend großartigen Finanzierung und dem Vermögen der reichsten Haushalte, die den Konsum antreiben. Und dann wissen wir darüber hinaus, dass die KI-Firmen unter sich ja verbändelt sind, in dem Sinne, dass sie sich gegenseitig die Anteile abkaufen. Diese Anteile werden dann verbucht als Wertpapiere in den Bilanzen der entsprechenden Firmen, die dann wiederum im Falle von Nvidia zum Beispiel ihre eigene Bewertung daraus ableiten, dass die Firmen, an denen Nvidia Anteile besitzt, bei Nvidia riesige Aufträge für Chips vergeben, sodass Nvidia gewisserweise dann aufbewertet wird, was Nvidia dann erlaubt, größere Anteile bei den KI-Firmen zu kaufen und im Kreis läuft das herum. Und das ist natürlich im Grunde durchaus logisch, also das ist eine vertikale Integration des KI-Sektors, also die und zwar von Nvidia her gesehen, also die Chip-Hersteller kaufen ihre Abnehmer. Im Grunde nichts Fatales, aber die zirkuläre, also diese im Kreislauf laufende Bewertungsgeschichten sind ja ein Antreiber dieser Blasenbildung im extremen Fall. Und worum geht es bei dieser Wette? Das ist der zweite schockierende Teil der BIS-Analyse, die, wie du sagst, Jörg, wirklich eine hochautoritative Quelle ist. Die Zentralbank der Zentralbanken, könnte man salopp sagen. Worum geht es dabei? Im Grunde geht es ja bei diesem Geschäftsmodell KI, wo diese riesigen Mengen an Geld investiert werden, um die Verdrängung der gewöhnlichen Arbeitskraft durch KI. Das heißt, wenn es gut geht aus der Perspektive der Anleger und der Märkte, hat das BIS, also ein Szenario berechnet, in dem der Anteil der Arbeitnehmer am BIP, am Bruttosozialprodukt, von gegenwärtig 60% im Schnitt in der entwickelten Welt auf 20% fällt. Das heißt, eine absolute Entmachtung von uns, also den gewöhnlich arbeitnehmenden Menschen, eine massive Gewichts- und Schwerkraftverlagerung innerhalb der Gesellschaft. Und das ist, wenn alles gut geht. Und die Alternative ist natürlich, dass sich diese Spekulation nicht auszahlt und dann haben wir es mit einer Finanzkrise zu tun. Das ist messerschneidig geradezu. Auf der einen Seite gewisserweise eine Verunsicherung, Destabilisierung und Transformation des gesellschaftlichen Lebens, nichts weniger. Und auf der anderen Seite, wenn das nicht gelingen sollte, die Möglichkeit einer Finanzkrise. Und das haben sie einfach so das ist das, was mich an dieser gesamten Debatte wirklich zunehmend bedrückt und ein bisschen irre macht. Einfach sehr ohne Dramatik dargestellt als Beschreibung, eine realistische Beschreibung der gegenwärtigen Umstände. Wir nehmen das hin, in gewisser Weise, dass diese Risiken von profitgetriebenen privaten Firmen einfach in die Welt hineingetragen werden. Und es verunsichert, ich bin ja lehrend, ich habe jetzt einfach Ende Mai ein Semester zu Ende gelehrt und ich habe noch nie in meinem Leben als Prof eine solche Verunsicherung bei den Studentinnen gesehen. Also ihre Zukunft. In Amerika fühlt man das hautnah. Das sind Leute mit Eliteabschluss und sie haben wirklich keine Sicherheit, dass es für sie Arbeit geben wird in absehbarer Zukunft.
Es gibt, ne, die eine Seite, diese ganz starke Entmachtung als ein mögliches Szenario der arbeitenden Bevölkerung. Und dann gibt es aber natürlich auch die andere Seite, die Leute, die eben besonders profitieren und unvorstellbar reich werden. Elon Musk ist dann natürlich eine der Personen, die einem da direkt in den Kopf kommt. Und also ein bisschen naiv gefragt, woher kommt denn dieses Geld eigentlich und was resultiert dann daraus? Ich meine, wenn dann ganz viel Macht und immer mehr Geld angehäuft wird, dann hat das ja auch ganz starke Auswirkungen auf die Demokratie weltweit.
Ja, ich meine, das sind zentrale Fragen. Und ich meine, die KI-Leute werden natürlich sagen, du bist viel zu pessimistisch. Und die Antwort auf Sarahs Frage ist, dass niemandem weggenommen wird, sondern wir schaffen neue Werte. Und deshalb sind diese Firmen so wertvoll, weil wir neue Produktivität schaffen. Das heißt also, es ist kein Nullsummenspiel, sondern im Gegenteil, es ist Wertschöpfung. Und was wir erleben werden, ist der größte Boom aller Zeiten. Denn was wir potenzieren, ist ja nicht nur die Produktivität, sondern wir steigern die Produktivität des Produktivitätsgewinnes. Das heißt, wir potenzieren unser Innovationspotenzial. Und diese Gewichtsverlagerung, die du jetzt so dramatisch dargestellt hast, ergibt sich ja nicht daraus, dass einfach alle arbeitslos gemacht werden, sondern daraus, dass das BIP so schnell wächst und das schlaglastig zugunsten des Kapitals ausgeht, aber nicht unbedingt, dass der Lohn gedrückt wird, sondern einfach in diesem Wachstum geht anteilig das Allermeiste zum Kapital hin, aber das BIP, also unsere gesamte Produktivitätskraft, steigert sich absolut enorm. Und das ist das Zentrale. Und deshalb werden wir reich. Und nicht, weil wir irgendjemandem irgendwas wegnehmen, sondern weil wir ganz neue Möglichkeiten schaffen. Aber um auf deine Machtfrage zu sprechen zu kommen, ist das natürlich dann auch die entsprechende Antwort. Okay, schön und gut, das BIP wird gesteigert. Es ist kein Nullsummenspiel, aber das Ergebnis, dass jemand, um gar nicht über die Person von Elon Musk zu reden, sondern dass jemand so reich werden kann, ist natürlich einfach nicht im Kalkül gewesen. Also man muss sich das wirklich, das ist schön gesagt, das sind 1.000 Milliarden und Milliarden ist 1.000 Millionen. Das ist also 1 Million Millionen. Und in den alten Zeiten, der 2010er Jahren, waren wir ja über, was weiß ich, Bill Gates empört, der 40 Milliarden Dollar wert war, oder die Koch-Brüder, die berüchtigten, die Klimabewegung sabotiert haben in Amerika. Die waren ja jeweils 28 Milliarden oder so wert. Und das waren Unmengen Geld. Und der gesamte Diskurs gegen die Oligarchie entstammt ja einer Zeit, die mittlerweile niedlich wird. Denn selbst wenn man nicht jetzt Elon Musk ist, die großen Spieler im KI-Bereich, die sind ja alle 200, 300, 400, 500 Milliarden wert. Und das verschiebt alles. Das ist, also gewisserweise, es gibt diese, also es ist eine Technik, die so gefährlich ist wie atomare Waffen. Es ist eine Technik, die möglicherweise den Anteil der arbeitenden Menschen auf 20% des BIPs drückt. Und es ist eine Technik, die ein Vermögen schafft, ein Reichtum, das alle bisher vorgestellten Dimensionen der Ungleichheit übertrifft. Das ist überhaupt nicht mehr richtig zu fassen mit Gini-Measuren oder so. Und das explodiert tatsächlich jede Vorstellung einer, einer menschlichen Gleichheit. Wie kann man da sinnvollerweise noch drüber reden bei solchen Ausmaßen? Und man merkt das in der amerikanischen Politik. Da ist ja auch kein Argument mehr. Kein Argument hilft gegen die Tatsache, dass Elon Musk einfach so viel wert ist. Da kannst du kommen, wie du willst. Und es ist gewisserweise egal. Er ist ein millionenfacher Millionär. Und damit ist gewisserweise die Debatte zu Ende. Und in diesem Sinne ist ganz klar, dass das in keiner Weise mit einer geregelten politischen Ordnung zu vereinbaren ist. Also es ist mit dem Grundgesetz in gewisser Weise, glaube ich, dann nicht mehr zu vereinbaren. Im Sinne, dass man da von einer Gleichwertigkeit nicht mehr sinnvollerweise sprechen kann.
Naja, und in dem Fall kombiniert natürlich Musk beides. Einerseits einen ungeheuren Reichtum, der sich ja auch in politische Macht übersetzen lässt.
Ne? Der es ja dann auch knallhart umsetzt.
Der oberste Gerichtshof hat, glaube ich, gerade noch mal bestimmte Grenzen für Parteienspenden in den USA beseitigt. Und auf der anderen Seite natürlich hat er auch noch über die entsprechenden sozialen Medienplattformen weitere Möglichkeiten zum Eingriff in das öffentliche Leben. Also es ist eine Perversion für die Demokratie und eine Gefahr für die Demokratie in ungeheurem Ausmaß. Ich glaube, dieser Reichtum ist nicht mehr demokratieverträglich.
Nee, überhaupt nicht. Ich meine, schon vor der Wahl. Ich meine, er hat ja ich glaube, er hat Trump mit 300 Millionen oder so unterstützt. Das ist für ihn ist es wirklich ein Kleingeld. 300 Millionen, das ist ein Rundungsfehler irgendwo in seinen Berechnungen. Und dadurch, das hat sich dann ungeheuer ausgezahlt. Ich denke, wir haben letztes Jahr drüber geredet. Das ist ja für ihn so eine kleine Investition, die sich dann in diesen riesigen Proportionen auszahlt. Ich denke, ich bin einigermaßen erstaunt, dass auch in dieser Hinsicht gewisserweise wir nicht angehalten haben, zu einfach fassungslos vor dieser Realität zu stehen und zu fragen, was tun wir hier eigentlich? Und ich meine, sofort, wie man diese These oder diese Fantasie, diese Vorstellung zum Ausdruck bringt, ist klar, dass Amerika in seiner gegenwärtigen Verfasstheit, da gibt's keinen Ort, um diese Frage zu stellen. Ich meine, was weiß ich, Bernie Sanders kann natürlich sinnvolle Vorschläge machen für eine Vermögensbesteuerung oder was weiß ich, aber es findet kein wirkliches Gehör im Moment. Es gibt keine Plattform für dieses Gespräch. Der Präsident selbst, der ein kleiner Fisch ist, aber brüstet sich, was weiß ich, in seinem ersten Amtsjahr ein paar Milliarden verdient zu haben. Ich meine, das ist einfach eine entfesselte Oligarchie, wie wir es noch nie gesehen haben. Und pünktlich zum 250. Jahrestag. Ich meine, das ist schon sehr, ihr hört es in meiner Stimme. Also es ist ein so schockierender und deprimierender Moment in der Geschichte der westlichen Welt. Denke ich.
Die USA sind da natürlich jetzt gerade irgendwie ein Extremfall. Aber ich würde auch argumentieren, dass auch in anderen Ländern, auch in Europa, es zum Teil in einer gesellschaftsweiten Verständigung darüber fehlt, wie man denn jetzt eigentlich sinnvollerweise mit der KI umgehen kann. Also was sind Risiken, aber eben auch Chancen, die bestehen? Und wie kann man sicherstellen, dass die Waage sich hält, ne? Und dass wir eben meinetwegen Produktivitätsgewinne erzielen, aber eben trotzdem auch schauen, dass eben ein Großteil der Leute in Arbeit auch das erhalten bleibt. Und da, glaube ich, ist noch viel zu tun, weil also in Europa wird es dann immer sehr stark unter dem Thema digitale Souveränität diskutiert, was ja dieser Sicherheitsaspekt ist, was natürlich total wichtig ist, weil wir ja alle merken, wir sind so hochgradig abhängig von den US-Amerikanern. Aber darüber hinaus gibt es ja auch noch ganz viele andere Dimensionen, die eben bislang, finde ich, unterbelichtet sind oder nicht ausreichend gesellschaftlich diskutiert werden.
Du hast vollkommen recht. Der Unterschied ist eben, dass die Technik in Amerika generiert wird. Das ist der große Unterschied. Ich bin ja jetzt in Singapur, wie gesagt, in einem Gespräch vor allem mit Singapuranern, Menschen aus China, Australien und Amerika. Und immer wieder wird angeführt diese Tatsache, dass es im Grunde im KI-Bereich nur zwei Player gibt. Und das eine ist Amerika und das andere also USA und das andere ist China. Und niemand anderes zählt. Und ganz salopp wird damit einfach die Irrelevanz Europas belegt. Es hat keinen Sinn, darüber über Europa zu reden. Europa spielt nicht mit. ist höchstens Nutzer und dann vielleicht sogar widerwillig und will nicht im Grunde. Gibt es überhaupt eine europäische KI-Firma? Wird einfach so in den Raum geworfen. Das heißt also, es ist, die Souveränitätsfrage stellt sich tatsächlich, aber so wie die Leute, die in dieser Welt unterwegs sind, denken, ist Europa so weit abgehängt, dass es einfach der vollkommenen Irrelevanz verfällt. Und ich meine, ich bin hier mit Menschen unterwegs. Ich weiß nicht, ob die Hörerin Anthropic hat ja ein Modell herausgegeben, dass in den nächsten Tagen nicht mehr frei zugänglich sein wird. Und es gibt Kollegen hier auf dieser Tagung, die Tag und Nacht im Moment Anthropic Agents laufen haben, mit Fragen, um diese billige Gelegenheit auszunutzen. Also ich übertreibe nicht, lassen sich nicht von ihrem Computer trennen und arbeiten ständig am laufenden Band. Es ist also eine solche Dynamik und ein durch Silicon Valley vorgegebenen Zeitplan bestimmt buchstäblich das Leben von morgens bis abends und durch die Nacht hindurch. Es ist, also wenn man das nicht hautnah erlebt, ich habe Ähnliches noch nie erlebt. Und ich weiß nicht, welche Fragen sie stellen, warum das alles so dringend ist, aber es muss ausgebeutet werden, also dieses Modell, solange es noch zugänglich ist, und dann wird es irgendwann mal ziemlich teuer werden. Das heißt, also die tragen buchstäblich zum Frühstück ihren Computer mit rum und sind ständig damit beschäftigt. Das ist wie als können für keine Minute sich leisten, getrennt zu sein von dieser Maschinerie, die läuft. Und die ständig im Hintergrund, sie brüsten sich alle, 30 Agenten gleichzeitig laufen zu haben. Es ist wirklich eine recht surreale Atmosphäre.
Wir beschäftigen uns ja hier im Podcast auch mit den Emissionen, mit dem Thema Klima. Und KI braucht Unmengen Strom und zur Kühlung auch noch große Mengen Wasser. Nun gibt es Berichte, dass Google und Amazon ihre eigenen Ziele zur Emissionsminderung nicht erreichen werden, weil sie große neue Gaskraftwerke bauen, um ihre Datenzentren mit Strom zu versorgen. Ist das wirklich ein Risiko für insgesamt die Klimaziele weltweit oder wie groß ist das Problem?
Also dass Firmen wie Google und Amazon strategisch umdisponieren, ist wichtig, weil angesichts der Schwäche der amerikanischen Klimapolitik war die Unterstützung von Klimazielen, die im Grunde auf Paris und 2015 zurückgeht, seitens von Silicon Valley, das ja früher zum liberalen Teil des amerikanischen Kapitals zählte, sehr, sehr wichtig. Sie haben gewisserweise den Nachfrageimpuls für den Ausbau der Erneuerbaren in Amerika geliefert. Was auch die Politik machte, vor allem die erste Amtszeit Trumps, haben die einfach ignoriert und durchgemacht und durchaus ernst gemacht und sehr, sehr große langfristige Verträge dann auch vereinbart für die Belieferung mit Erneuerbaren. Aber das war alles vor KI. Und KI beschleunigt die gesamte Situation. Das ist auch der Punkt wegen meinem Kollegen, die, was weiß ich, im Gym zwischen den Klimmzügen an ihren KI-Maschinen arbeiten, dass dieser Zeitdruck bedeutet, dass man einfach den Strom irgendwoher beschaffen muss. Und das natürlich auch von der Trump-Administration dann gezielt, die Erneuerbaren blockiert werden und die Türen geöffnet werden für die Fossilen, kommt noch dazu. Das heißt, der Ausstieg von Amazon und Google, die meinungsführend waren für den unternehmerischen Sektor in Amerika, ist ein sehr schwerer politischer Schlag für die Energiewende in Amerika. Aber wenn man das hochrechnet auf den Energieverbrauch der gesamten Weltwirtschaft, ist es im Moment noch kein Drama. Ich meine, das ist ja der Unterschied zwischen China und Amerika. Wenn die Amerikaner Strom ausbauen, dann reden wir über 10 Gigawatt hier und 10 Gigawatt dort, wenn es hochkommt. Das sind nicht die großen Zahlen, die Chinesen schreiben, auch bei Kohle in China. Und es ist tendenziell mehr Gas als Kohle, obwohl auch Kohle in Amerika mittlerweile. Der größere Punkt ist, dass die Rechenzentren im Moment so rund 1,5-2% der gesamten weltweiten Nachfrage für Strom ausmachen. Und Rechenzentren machen ja mehr als nur KI. Aber KI wird also weltweit gesehen nicht der ausschlaggebende Faktor sein. Und das sind im chinesischen Fall auch Stromnachfrage, die ohne weiteres in ihrem Fall durch eine Kombination aus Wind, Solar, Batterien, bisschen Kohle, viel Hydro beliefert werden kann. Das heißt also, die Engpass-Situation in Amerika erzeugt eine Dramatik und eine politische Veränderung, die vielleicht etwas größer erscheint als tatsächlich, wenn man die Frage von den weltweiten Carbonbilanzen angeht. Aber es ist bezeichnend, wie gesagt, also dass jetzt Google und Amazon abfallen, gewisserweise vom Pariser Weg, ist ein schwerer Schlag.
Was auch nicht zu unterschätzen ist, ist dabei die Auswirkungen auf das Thema Wasser. Also weil sowieso wir ja eine Wasserknappheit haben und diese Rechenzentren auch häufig dann ja auch in etwas abgelegeneren Gegenden sind, wo Wasser sowieso schon knapp ist und dann eben zum einen sehr viel Wasser benötigt wird dann für Gaskraftwerke, die neu gebaut werden, aber dann ja auch noch zusätzlich nochmal zur Kühlung der Datenzentren. Und ne, selbst wenn der Strom dann erneuerbar ist, wird immer noch recht viel Wasser für die Kühlung der Datenzentren benötigt. Und also ich habe gelesen, dass da schon auch es Entwicklungen gibt, dass man zumindest das Wasser im gleichen Kreislauf immer behält und dafür für die Kühlung nutzt. Also auch da finden Effizienzgewinne statt. Aber dennoch ist es weiterhin so, dass massive Mengen an Wasser benötigt werden. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf Menschen, die in den Umgebungen wohnen, aus. Das wirkt sich auch durch die Preise von Land tatsächlich aus, zum Teil durch Mietpreise. Also deshalb gibt es ja auch häufig so große Proteste jetzt gegen den Bau von Datenzentren. Also in ganz vielen Stellen ist das ja auch häufig jetzt gestoppt, weil so viele Menschen sich politisch mobilisieren lassen, dagegen auf die Straße zu gehen, weil sie eben nicht in unmittelbarer Nähe ein Datenzentrum haben wollen, wo sie befürchten müssen, dass eine dieser Folgen auftritt. Also ich glaube, das hat viele Dimensionen, die rein über die KI-Nutzung an sich und die Emissionen, die dadurch entstehen, hinausgehen.
Nee, du hast vollkommen recht und das ist auch eines der Lichtpunkte, sagen wir mal, in der amerikanischen Politik im Moment, ist, dass dieser Widerstand sich regt. Es ist tendenziell lokal, es geht also um Verschmutzungsproblematiken gewisserweise, weniger strategisch, könnte man sagen. Und im Grunde geht es auch darum, dass es jetzt bei uns nicht geschieht, sondern wirklich irgendwo anders. Aber trotzdem, und das wird auch sehr ernst genommen von den Firmen, das ist... Man sieht es auch in den Diskussionen, also was weiß ich, in der Financial Times hat man irgendwelche Meinungskolumnen von amerikanischen Industriepolitikern, die sagen, okay, wenn wir jetzt nicht ernst machen und die Kosten auf uns nehmen, dann werden wir von den Chinesen überholt, die das durchziehen. Was man nicht unterschätzen sollte, ist einfach die Größe dieser Anlagen. Also man redet bildlich von Datenfabriken. Aber so ein Datenrechenzentrum mit, was weiß ich, eine Gigawatt-Kapazität, 2, 3, es gibt noch größere Vorstellungen. Das sind ja die größten Stromabnehmer in konzentrierter Form, die jemals an ein Netz angeschlossen worden sind. Also das ist zum Teil der Strombedarf von mehreren Aluminiumwerken gleichzeitig an einem Ort. Das ist schon sehr, sehr dramatisch. Und in dieser Form wirklich radikal neuartig. Und die Nachfrage nach diesen Chips, das sind ja auch ganz unglaubliche Mengen an Silikon, die jetzt dort verarbeitet werden. Das ist auch qualitativ einfach eine neue Dimension der industriellen Technik letztendlich. Um ein bisschen optimistisch zu sein, läuft das ja in Richtung Elektrotech. Das heißt, es läuft in Richtung der Betonung der Elektrifizierung. Noch nie in der neueren amerikanischen Geschichte ist der Strom an sich wichtig gewesen. Und jetzt kommt er aus dreckigen Quellen. Aber im Grunde ist diese Entwicklung hin zu einer elektrifizierten Gesellschaft, einer im Kern elektrifizierte Gesellschaft, öffnet es auch Türen hin zur Energiewende.
Lass uns doch mal über die Finanzmarktproblematik reden. Da wird ja, ich glaube, auch unter anderem von der BIZ, das Szenario an die Wand gemalt, dass Zentralbanken möglicherweise auch wegen ansteigender Inflation die Zinsen anheben müssten, und das wiederum die Refinanzierungskosten an den Kapitalmärkten begrenzt und dass das wiederum die gesamten Wetten an den Finanzmärkten beeinträchtigen würde, sowohl an den Börsenbewertungen als auch die Risiken am Kreditmarkt, weil da eben, wie du vorher auch sagtest, Hunderte von Milliarden aufgenommen werden zur Finanzierung von Datenzentren. Wie schätzt du diese Risiken ein und worauf könnte das rauslaufen?
Es ist konzeptionell recht interessant in dem Sinne, dass eine solche sektorale, industrielle, also von bestimmten Unternehmen getriebene Entwicklung gewisserweise die Bedingung seiner eigenen Möglichkeit schafft, in dem Sinne, dass der Kredit, den diese Firmen jetzt mobilisieren können, was heißt auf ökonomisch gesprochen, endogen erzeugt wird. Das heißt also, die Menge an Kredit, die für diese Firmen zur Verfügung steht, ist nicht von außen begrenzt, wird nicht von der Zentralbank irgendwie gesetzt, sondern ergibt sich aus der Aussicht auf Gewinn, was wiederum die Kreditvergabe von allen möglichen Quellen, von Banken, aus Finanzmärkten, von Aktienanlegern gerechtfertigt. Das heißt, es ist ein selbsttragender Prozess. Deshalb reden wir auch über Blasen. Und das ist im Grunde unbegrenzt nominell. Das heißt also, das kann laufen, solange es läuft. Wo es dann eng wird, ist nicht beim Geld, also nicht bei der angesparten Menge. Es gibt irgendwie kein Sparschwein, das jetzt geschlachtet werden muss, um die Dollars für die KI zu bekommen, sondern diese Dollars, die werden am Computer erzeugt, davon gibt's reichlich. Wo es fehlt, ist Sarahs Bereich, Wasser, die Chips fehlen. Es gibt nicht genug Strom, es gibt nicht genug Land. Und das ist inflationär. Das treibt die Preise in die Höhe. Das heißt, dann haben wir aus einem privaten Boom endogen erzeugte Preisschub. Und dann kommt die Frage, okay, wie reagieren darauf die Zentralbanken? Also nachhinkend gewisserweise kriegt das dieser Boom entweder einen passenden makroökonomischen Rahmen oder eben etwas, das sich dagegen sperrt, wo dann die Zentralbank sagt, nee, also mit dieser Inflation, das geht über unseren 2%-Ziel hinaus, da machen wir ernst, jetzt schieben wir die Zinsen in die Höhe. Und das hat zwei mögliche Auswirkungen. Das eine ist, die KI-Kerle, die KI-Leute können sich behaupten und benutzen ihre üppigen Kredite einfach dazu, um anderen, die bei diesen neuen Zinsen, bei den höheren Zinsen, ihnen die Ressourcen wegzukaufen. Das heißt, im Wettbewerb ihre Kreditmacht einzusetzen. Das ist die Schumpeter-artige Geschichte, also nach dem österreichischen Ökonom Josef Schumpeter benannt. Das heißt, Kredit ist eine Form des Wettbewerbs. Und wer an den Kredit rankommt, der ist bestimmend eben, der ist der Gewinner im inflationären Prozess. Oder eben, es könnte sein, dass sich aufgrund dieser Schwachstellen in der Kreditpyramide, die KI unterstützt, es unter anderem auch die KI-Firmen sind, die notleidend werden, wenn die Zinsen in die Höhe gehen. Und wir wissen nicht, wie sich das ausspielen wird. Tendenziell ist es im Moment so, dass natürlich KI in allererster Stelle steht und alles andere verdrängt. Das heißt, es gibt einen Verdrängungsprozess, der bei solchen Boom-Bedingungen nicht unüblich ist. Aber wir werden halt sehen müssen, ob es dazu kommt, dass die Fed jetzt, also die amerikanische Zentralbank, die Zinsen anzieht. Der neue Fed-Chef ist wohl tendenziell eher dafür zu haben, obwohl sein Boss natürlich Trump letztendlich keine höheren Zinsen mag. Aber das könnte durchaus entweder zu einem Abkühlen der Blase kommen oder zu ziemlich herben Verdrängungseffekten, wo dann von der Nachfrageherseite her die KI dominiert und dann eben durch die Zentralbank die Zinsen gehoben werden. Und es gibt nicht im KI-Bereich eine Rezession, aber halt bei allen anderen Sektoren. Und das ist unentschieden. Das ist der Machtkampf, der gesellschaftliche Machtkampf, der hinter der Konjunktur steht. Also wir verschönen das ja, indem wir das mit BIP-Zahlen und makroökonomischen Größen immer beschreiben. Aber worum es im Grunde geht, ist dieser Ressourcenkampf zwischen verschiedenen Sektoren.
Und ich lese zumindest die Einschätzung, dass das Einzige, was den momentanen Boom an den Börsen killen könnte eben ein Anstieg der Zentralbankzinsen sein.
Das würde tatsächlich, es wäre eine Härteprobe, um zu sehen, wie, was da durchgeht. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen für die ganze große weite Welt. Ich meine, das ist ja ein Thema für uns über mehrere Jahre jetzt. Wenn die Zinsen in Amerika steigen, dann steigen sie überall. Und dann trifft es natürlich die schwächsten Glieder in der globalen Kette. Und das sind natürlich nicht die reichen Länder, sind vor allem, sondern die gestressten Entwicklungs- und Schwellenländer.
Die ja auch erstmal passiv am Rande stehen und selber gar nicht beteiligt sind und letzten Endes so ein bisschen warten, kommt jetzt das Unheil oder nicht, wie es halt bei so vielen anderen Krisen auch schon der Fall war. Ich meine, vielleicht wäre es bei einer anderen Gelegenheit interessant, nochmal darüber zu sprechen, welche Chancen das vielleicht auch bieten kann. Ne? Das wird ja gerade in Entwicklungsländern viel diskutiert, auch Richtung Arbeitsmarkt, Arbeitsmobilität, sehr junge Bevölkerung, sehr digitalisiert in vielen Teilen. Da kann KI ja auch Möglichkeiten geben zur Entwicklung. Aber das ist, übersteigt jetzt, glaube ich, so ein bisschen unser Thema heute, weil wir uns ja heute primär auf die Finanzmarkt-Thematik fokussieren wollen. Deshalb vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage an dich, was denn jetzt Möglichkeiten sind, wie jetzt Staaten mit dieser Situation umgehen könnten. Da gab es ja kürzlich in der Financial Times auch einen Artikel von Geeta Gopinath, das ist die ehemalige Chefökonomin des IWF. Und die hat davor gewarnt, dass jetzt die Märkte eben drauf wetten, dass bei einer Krise der Staat eingreift und dann die Spekulanten herauskauft. Das ist ja was wir schon viel gesehen haben bei der letzten Finanzkrise, wo es dann diese riesigen Rettungspakete gab. Und sie hat darin eben auch thematisiert, dass es dann im Krisenfall ungewöhnliche Mittel gibt, die dann als Krisenmanagement auch zum Einsatz kommen könnten. 4 Maßnahmen hat sie da genannt: Preiskontrollen, Verstaatlichung, dass die Zentralbanken Finanzrisiken selber absorbieren müssen oder auch negative reale Zinsen. Das ist aus ihrer Sicht nicht unbedingt wünschenswert, aber könnte eben passieren. Und du hast da selber auch in deinem Chartbook-Newsletter geschrieben. Wie stehst du dazu? Hältst du das für realistisch, dass es dazu kommen könnte?
Ja, also Gopinath ist, glaube ich, hellsichtig in dem Sinne, dass sie schon vor einem Jahr davor, vor dieser Konzentrierung des Risikos warnte und ausbuchstabiert hat, wie eine Krise, also eine diese Überbewertung des amerikanischen Börse in den Vermögensbilanzen nicht nur Amerikas, sondern auch in der großen weiten Welt sich ausschlagen könnte, was für rezessionäre Tendenzen das auslösen könnte, die noch viel schlimmer sind als die in den späten 90er Jahren und Anfang der 2000er. Es geht ihr um die Aufrechterhaltung des orthodoxen Rahmens. Und sie weiß genau, dass, und sie ist super smarte Frau, dass es gerade Krisen sind, die diesen Rahmen auflösen. Und damit muss sich ja das IWF seit 2008 wirklich am laufenden Band auseinandersetzen. Kapitalmarkt, Beschränkung, was weiß ich. Also alle Mittel, die du aufgeführt hast, Sarah, sind ja gewisserweise in linken Kreisen schon seit Jahren im Gespräch als Möglichkeiten für eine konstruktive Politik. Aus Gopinaths Perspektive ist es ein Desaster, dass gewisserweise das Wind in unsere Segeln hineinbläst. Aber es gibt, glaube ich, aus progressiver Sicht durchaus Gründe, darin auch Möglichkeiten zu sehen. Es ist nicht, dass man jetzt die Krise herbeiwünscht, um gewisserweise diese Argumentation führen zu können. Aber es ist sehr bezeichnend, dass das für sie wirklich ein Albtraum ist. Vor allem denke ich, dass wir bei der Schuldenproblematik gerade an Negativzinsen denken müssen. Das ist sogenannte Financial Repression, die meiner Meinung nach einfach zur Tagesordnung gehören muss. Das ist auch historisch begründet. Das ist vielleicht Thema für ein anderes Gespräch. Aber das ist der Gramsci würde es den positionellen Krieg nennen, der jetzt der Grabenkampf, der jetzt geführt wird, wo Gopinath sieht, dass angesichts dieses Risikos nicht nur gewisserweise die Arbeiterschaft geopfert wird oder die Demokratie oder die internationale Sicherheit, sondern darüber hinaus möglicherweise auch noch, wie könnte es noch schlimmer kommen, gewisserweise der Rahmen der orthodoxen Wirtschaftspolitik. Und das sieht sie in Gefahr. Das heißt, im Moment gibt es praktisch keine Perspektive, aus der dieses KI-Phänomen nicht eine wirklich große Dynamik und Dramatik entfaltet.
Bleibt auf jeden Fall spannend. Wir alle wissen nicht wirklich, wie es in der Zukunft weitergeht, aber dass es ungewöhnliche Zeiten werden und vielleicht auch in gewisser Weise gefährliche Zeiten, das ist sicher. Adam, erstmal nochmal herzlichen Dank dir nach Singapur, dass du zu dieser späten Stunde mit uns gesprochen hast. Wir freuen uns sehr auf die nächste Aufnahme und ich glaube, das Thema werden wir immer wieder besuchen. Das wird uns nicht zum letzten Mal beschäftigen. Erstmal für heute nochmal herzlichen Dank. Schlaf gut und ja, bis zum nächsten Mal dann in einem Monat.
Ja, freue mich. Bis bald. Tschüss.
Das war Märkte, Mächte, Emissionen für heute. Zum zweiten Mal als Videopodcast. Wir freuen uns auf Feedback, Anregungen jeglicher Art, gerne an unsere E-Mail-Adresse mme@boell.de und helft uns auch gerne, diese Folge zu verbreiten, indem ihr sie liked, abonniert oder auch anderen Leuten weiterempfehlt. Märkte, Mächte, Emissionen ist ein Videopodcast der Heinrich-Böll-Stiftung, konzipiert und gesprochen wird diese Folge von Sarah Rippert und Jörg Haas zusammen mit Adam Tuss. Aufnahme Jonas Witsch, Schnitt Audio Kollektiv, Projektmanagement, Social Media und Marketing Christina Rode, SEO Hannes Jeremia Jax. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Märkte, Mächte, Emissionen. Zur Lage der Welt mit Adam Tuss.